Epiphanias, das Erscheinen Gottes. Ja, wir freuen uns, dass Gott uns in Jesus Christus erschienen ist. Vor 2000 Jahren als Kind in Bethlehem. Und er ist auch in unserem Leben erschienen. Und deshalb sind wir sozusagen als Jüngerinnen und Jünger von diesem Jesus heute hier. Gemeinsam in diesem Gottesdienst, um unseren Glauben zu teilen. Aber manchmal kommen ja auch mal so diese Fragen. Ist es wirklich so, dass er uns erschienen ist? Stimmt das denn alles? Haben wir uns vielleicht auch getäuscht? Die christliche Gemeinde damals in Thessaloniki war jedenfalls verunsichert. Hatte Jesus nicht gesagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen? Und ist mit dieser Wiederkunft von Jesus nicht das verbunden, dass wir glauben, dass dann ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt und dass dann das, was wir glauben, auch wirklich sichtbar ist für unsere fünf Sinne? Dass das Böse real besiegt ist und nicht immer noch wütet in dieser Welt? Dass Leid und Tränen und Schmerzen und Tod und Krankheit vorbei sind. Die Gemeinde in Thessaloniki hatte sehnsüchtig auf diese Wiederkunft von Jesus gewartet, aber es zog sich hin. Damals 20 Jahre nach Kreuz und Auferstehung. Aber das ist wenig im Vergleich zu heute. Wir müssen noch zwei Nuller dranhängen, 2000 Jahre. Und immer ist er noch nicht da. Der bekannte Mediziner und auch Theologe Albert Schweitzer und Ethiker, der hat sich mal mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat festgestellt, ja, in der Bibel ist es so, Jesus hat auch mit einem baldigen Kommen des Reiches Gottes gerechnet. Und zwar nicht durch Menschen, dass Menschen die Welt besser machen, sondern von oben, plötzlich, unerwartet. Aber dann sagt er, ja, aber es ist ja nicht gekommen. Jesus hat sich geirrt. Also bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als selber für eine bessere Welt zu sorgen. Und er hat das ja dann auch beeindruckend vorgelebt. Er hat ja in Gabun in Afrika im Dschungel ein Krankenhaus gegründet. Paulus schreibt einen Brief an diese Gemeinde in Thessaloniki. Es ist der älteste Brief, den wir von ihm überliefert haben. Wie begegnet er der Verunsicherung in dieser Gemeinde, dass das Kommen von Jesus ausbleibt? Ich lese aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt: Über den Zeitpunkt, zu dem das geschehen wird, Brüder und Schwestern, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr selbst wisst, dass der Herr so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich der Untergang über sie hereinbrechen wie die Wehen über eine schwangere Frau. Keiner wird entrinnen. Aber ihr lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die zum Licht und zum Tag gehören. Weil wir nun nicht mehr in der Nacht oder der Dunkelheit leben, sollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht und ebenso, wer sich betrinkt. Aber wir gehören zum Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glaube und Liebe als Panzer anlegen und Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm das Leben erlangen. Das gilt in jedem Fall, ob wir noch leben, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht euch also gegenseitig Mut. Einer soll dem anderen weiterhelfen, wie ihr es ja schon tut. Ja, was gibt uns Mut angesichts dieser Hoffnung auf Gottes große Zukunft, die sich irgendwie so hinzuziehen scheint? Ich möchte ein paar Gedanken nennen. Vielleicht ist ja ein hilfreicher Gedanke dabei. Paulus verweist zunächst auf Jesus selbst, der selbst einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, ja, wann ist denn die Zeit, die Stunde, wenn das Reich Gottes kommt? Und Jesus sagt, das weiß nur der Vater im Himmel. Der weiß, wann seine neue Welt anbricht. Er hätte es damals schon tun können. Er kann es auch erst später tun, noch 2000 Jahre. Das ist seine Sache. Er wird wissen, wozu es gut ist, dass jetzt diese Wiederkunft noch nicht da ist. Ein zweiter Gedanke. Wir haben in der Schriftlesung aus dem zweiten Petrusbrief gehört. Und Petrus weist ja auch auf dieses verzögernde Kommen hin und macht deutlich, ja, wenn er jetzt noch nicht da ist, steckt da drin aber auch ein Moment der Gnade. Das heißt, jetzt ist noch Zeit der Umkehr, zu Jesus zu kommen. Und wer weiß, vielleicht sitzt auch hier in der Kirche jemand, wo es vielleicht mal dran wäre, dass er jetzt ein Leben mit Jesus anfängt und umkehrt und neu beginnt mit diesem Jesus Christus. Sicherlich, es wird immer wieder Menschen geben, die nicht umkehren oder vielleicht auch noch nie die gute Nachricht gehört haben. Aber doch ein Aspekt ist auch das, wir haben noch Zeit. Es ist noch Zeit der Gnade, Zeit der Umkehr. Ein dritter Gedanke. Paulus weist darauf hin, dass Gott in Jesus ja bereits erschienen ist. Also das, was wir erwarten, ist ja nicht irgendwas ohne Grundlage, sondern der ist ja schon einmal erschienen, hier auf dieser Erde. Und Paulus betont, der ist für uns gestorben, damit wir mit ihm zusammen das Leben erlangen. Also dieser Jesus ist einmal erschienen und hat in Kreuz und Auferstehen sozusagen schon die Grundlage für diese neue Welt gelegt, die er verspricht. Und dass er auferstanden ist, das ist Paulus auch ganz wichtig, dass es nicht nur ein Fantasiegebilde ist. Im ersten Korintherbrief weist er darauf hin, dass 500 Menschen ihn gesehen haben, den auferstandenen Jesus. Und damals, als er den Brief an die Korinther schrieb, da lebten auch noch einige von denen. Die Leute hätten sie fragen können. Und auch Paulus, der ja ein Feind, ein Gegner der Christen war, letzte Woche ging es darum, dass er plötzlich dem Auferstandenen begegnete, völlig unerwartet, den er für tot hielt, psychologisch kaum zu erklären. Der ist schon mal erschienen. Der ist lebendig. Also kann er auch nochmals erscheinen. Ein vierter Gedanke. Dieser Jesus ist ja nicht nur in der Vergangenheit erschienen. Nein, er erscheint ja auch heute noch. Unser Wochenspruch, der blickt ja hinaus auf die Zukunft. Wenn Gottes Reich kommt, dann werden kommen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das steht noch aus. Aber die umgekehrte Bewegung, die geschieht jeden Tag. Dass Menschen in den Norden gehen, in den Süden, in den Osten, in den Westen, um diese Botschaft von Jesus zu bringen. Und diese Erlösungsbotschaft ist längst im Laufe der Jahrhunderte in alle Himmelsrichtungen gegangen, in alle Länder, zu allen Völkern. In jedem Land gibt es Menschen, denen dieser Jesus erschienen ist. Und wie viele christliche Gemeinden gibt es auch, gerade in Afrika und Asien, die gerade enorm wachsen. Und da kann man sich ja fragen, ja, wie ist denn das überhaupt denkbar, wenn der Albert Schweitzer doch da sagt, ja, dieser Jesus hat sich doch geirrt, ist doch alles ein großer Irrtum. Menschlich müsste man doch erwarten, dass der christliche Glaube immer weiter bergab geht. In Europa ist es ja teilweise so, aber Europa ist die Ausnahme. Andernorts sieht es anders aus. Der christliche Glaube ist keine schrumpfende Religion. Man soll es doch eigentlich erwarten. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Wie ist das erklärbar? Es ist doch letztlich nur dadurch erklärbar, dass dieser Jesus, der in der Vergangenheit erschienen ist, der unser Heil erwirkt hat, dass der auch heute noch wirkt, dass er jeden Tag tausendfach wirkt, dass er lebt. Und daher dürfen wir auch gewiss sein, dass er irgendwann auch sichtbar kommen wird. Und noch ein fünfter Gedanke. 2000 Jahre ist er nicht wiederkommen, da kann man sagen, oh, das jetzt haben wir aber lang gewartet. Aber keiner von uns ist 2000 Jahre alt, niemand von uns hat 2000 Jahre gewartet. Was ist denn das Entscheidende an der Wiederkunft von Jesus? Das Entscheidende ist doch, dass wir mit Jesus zusammen sind, der Liebe in Person. Und das zweite Entscheidende ist doch, dass dann alles gut ist, dass dann vollkommener Friede herrscht. Aber diese Jesus-Begegnung, dass wir mit ihm zusammen sind und dass dann alles gut ist, das ist ja nicht fern. Als Jesus am Kreuz ist, sagt er zu dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, der am Kreuz muss nur ein paar Minuten, ein paar Stunden warten. Dann ist es soweit. Dann ist er erstens mit Jesus zusammen, der Liebe in Person. Und zweitens im Paradies, wo alles gut ist. Was Besseres als göttliches, göttliche Paradies gibt es nicht. Da kann man noch so oft irgendwo an den Strand hinfliegen. Das ist lang nicht so gut. Ja? Und dieser, das ist ja gar nicht mehr fern. Das werden wir erleben, wenn wir einmal aus dieser Welt heraustreten, wenn wir sterben. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahre, vielleicht auch nur noch ein paar Monate. Dann ist es soweit. Wir müssen in Wahrheit ja gar nicht mehr lange warten, bis dieser Jesus kommt und dann alles gut sein wird. Fünf kleine Gedanken. Erstens, der himmlische Vater beschließt, wann es soweit ist. Er wird schon wissen, wozu es gut ist. Das Zweite, Petrus weist darauf hin, es ist noch eine Zeit der Umkehr. Nutzen wir diese Zeit. Drittens, Paulus weist darauf hin, dass ja die Grundlagen in der Vergangenheit gelegt wurden. Dieser Gott ist ja bereits erschienen und nicht nur ein Fantasiegebilde, ein Traum. Und das Vierte, er erscheint auch heute tausendfach in allen Ländern dieser Erde, unter allen Völkern. Und das Fünfte, er ist ja gar nicht so weit. Wir werden ja schon bald mit ihm zusammen sein und dann ist alles gut. Aber nun ist Paulus noch etwas wichtig. Er macht sich Sorge. Wir sitzen jetzt hier, wir sind ja noch auf dieser Erde. Und Paulus macht sich Sorge, dass wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, dass wir ausgespannt sind aufs Kommen Gottes, dass sich das irgendwie verliert. Dass wir nicht durchhalten, dass wir nicht den langen Atem haben. Er macht sich Sorge, wenn wir Christen keine erwartungsvollen Menschen mehr sind, die erwartungsvoll in die Zukunft blicken, dass wir dann schlaff und müde werden. Dass wir wie Betrunkene die Orientierung verlieren. Und deshalb betont Paulus, wir müssen wach und nüchtern sein. Wir dürfen nicht in einen Zustand geraten, wo wir sagen, ja, alles ist ruhig und sicher, jetzt ist alles gut. Alles ist ruhig und sicher, dahinter steckt ja eine große Sehnsucht. Wer würde es nicht sich wünschen, alles ist ruhig und sicher. Aber Paulus weist darauf hin, dass da auch eine große Gefahr drin steckt. 1949 erschien im Kino in Deutschland ein Film. 10 Millionen Menschen haben ihn gesehen damals. Mehrere Filmpreise hat er bekommen. Der Titel dieses Films, vielleicht kennt ihn auch jemand, Nachtwache. Da geht es auch darum, seid wachsam, schlaft nicht im übertragenen Sinne. Kurz gesagt geht es um diesen Film, ist eher ein Drama. Es geht um eine Frau, die ihren Glauben verloren hat. Und dann im Film später gibt es auch einen Pfarrer, der auch seinen Glauben verliert. Warum? Weil beide eine familiäre Tragödie erlebt haben. Sie haben den Verlust eines Kindes erlebt. In dem Film aber finden beide zum Glauben an Gott zurück. Der Pfarrer steht irgendwann einem verzweifelten Menschen bei, der nicht mehr leben will. Und in dieser Situation merkt der Pfarrer, ich muss Nachtwache halten. Es braucht Leute, die wachsam und nüchtern sind, damit Menschen nicht in dieser Welt untergehen, in der Finsternis versinken. Und das führt ihn zum Glauben zurück. Er merkt, dass es in dieser Welt so viel Not gibt. Und deshalb müssen wir wach sein, um der Macht der Finsternis zu begegnen. Daher der Titel dieses Filmes, Nachtwache. Und der Film endet mit einem Gottesdienst, einem Kindergottesdienst. Die Kirche ist voll und alle singen, erhebet eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn. Können Sie sich vorstellen, dass heute so ein Film noch 10 Millionen Leute in die Kinos in Deutschland lockt? Unmöglich. In der Nachkriegszeit waren die Gottesdienste noch deutlich voller. Da war eben nicht alles ruhig und sicher. Da hat man gemerkt, das irdische Leben allein trägt uns nicht. Das kann jederzeit zerbrechen. Aber seit Jahrzehnten ist das anders. So gut es ja ist, das ruhig, ich will das ja gar nicht. Es ist ja wunderbar, dass dann dieses Wirtschaftswachstum kam, dass wir in einer unglaublich sicheren, einem der sichersten Länder der Welt leben, dass wir eine Demokratie haben mit riesigen Freiheitsrechten, dass wir im Wohlstand leben dürfen. Aber die andere Seite ist, Gott scheint nicht mehr wichtig zu sein. Man braucht ihn nicht mehr. Irgendwie, man hat sich sehr gut hier eingerichtet. Seit Jahrzehnten entfernen wir uns vom christlichen Glauben in unserer Gesellschaft, auch in ethischen Fragen, immer mehr. Und das gilt für ganz Europa. Vor 3 Jahren hat mich das wirklich sehr erschreckt, als das EU-Parlament mehrheitlich dafür votiert hat, Abtreibung als Menschenrecht einzusetzen. Vom Lebensrecht der Ungeborenen war überhaupt nicht die Rede in der Debatte. Das spielte gar keine Rolle. Das finde ich schrecklich. Das ist für mich Finsternis in Reinform und hat mit Glaube an Gott gar nichts, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Christen wachsam sind und nüchtern sind und notfalls auch die Stimme erheben. Und sagst du vielleicht, ja, aber bei mir ist auch so viel Finsternis, ich kann es gar nicht. Wie kann ich vom Licht reden, wenn bei mir selber so wenig Licht ist? Vielleicht spürst du auch die Furcht und den Druck irgendwie, ja, aber ich kann es doch nicht. Ich komme doch gar nicht an gegen all das, was in dieser Welt schiefläuft. Und ich fürchte mich auch, da als Christ aufzutreten. Und deshalb möchte ich schließen mit etwas, was Paulus der Gemeinde zuspricht, als Tatsache, als Faktum. Das ist so, unabhängig von eurer Situation. Indem er ihnen nämlich sagt, dass wir Kinder des Tages sind. Wir sind Kinder des Lichtes. Egal, ob in deinem Leben Finsternis ist, ob du Druck spürst, Angst spürst, was auch immer, das gilt. Du bist ein Kind des Tages und ein Kind des Lichtes. Und deshalb darfst du auch fröhlich, in aller Traurigkeit auch fröhlich ins Leben gehen. Und deshalb darfst du auch mutig in diese Welt hinauszugehen, wo links und rechts und vorne und hinten immer wieder Wellen der Finsternis heranrollen und sagen, ja, so ein bisschen wie bei Gandalf im Herr der Ringe, der hat auch so einen Zauberstab, wo man so ein tolles Licht leuchten lassen kann. Solche Lichter brauchen wir, dass so ein Licht aufgeht und diese Schatten abwehrt. Wir sind Kinder des Tages, wir sind Kinder des Lichts. Das ist wahr. Amen.